Gottesdienst am 1. Advent, dem 28.11.2021. Diesmal mit der Pfarrer Schunk.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Gottesdienst am ersten Sonntag im Advent und auch gleichzeitig der Beginn eines neuen Kirchenjahres. Ja, willkommen in diesem Gottesdienst, welchen wir beginnen und feiern im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ein herzliches Willkommen gilt Ihnen, Herr Pfarrer Schunk. Vielen Dank für Ihren Dienst heute bei uns. Wir schätzen Sie sehr in unserer Mitte. Auch Ihre Verkündigung hat Tiefgang. Dankeschön schon vorab. Ein herzliches Willkommen gilt auch unserer musikalischen Abteilung an der Orgel Frau Irene Pohl. Liebe Irene, vielen Dank für deine Treue. Du bist wirklich für uns ein beruhigender Pol geworden. Ja, danke auch für den Dienst von Gerhard Bratus als Mesner. Ich habe schon einmal gesagt, die wichtigste Person im Gottesdienst ist der Mesner. Würde er nicht aufschließen, können wir hier nicht Gottesdienst feiern. Ja, Gerhard, nochmal vielen Dank. Der Bibelvers für diese Woche lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ist das nicht beglückend? Jesus, der König der Könige, hat sich aufgemacht, um bei dir und bei mir zu wohnen, uns zu führen und uns helfend alle Tage beizustehen. Ja, das ist wahre Advents- und Weihnachtsfreude und darüber hinaus. Und so lasst uns gleich freudig in das erste Lied einstimmen: Wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 11. uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu dir zu ziehen. Nicht wir haben uns nach dir ausgestreckt, sondern du warst es, uns für immer für dich zu gewinnen. In dir allein erfahren wir Lebenserfüllung, Stärkung für den Alltag, Freude, Gottes Kinder sein zu dürfen und das ewige Leben. Durch den Heiligen Geist haben wir den Beistand, der uns erfüllt mit dem Verlangen, immer mit dir leben zu wollen. Ja, das ist wahre Advents- und Weihnachtsfreude und Freude für unser ganzes Leben. Amen.
Hören wir die alttestamentliche Verheißung für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem Buch Sacharja, Kapitel 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Und ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verheißt den Nationen Frieden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Soweit die Worte aus dem Alten Testament. Gott segne sie an uns. Wir singen vom angefangenen Lied Nummer 11 die Strophen 6 und 7.
Die Lesung hören wir heute aus Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einfüllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Zacharia, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist er? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Herr Jesus, auch wir möchten bereit sein, alles vor dir auszubreiten, nichts abdecken zu wollen. Zieh du weit in unser Leben ein. Führe und fülle uns. Wir danken dir. Amen. Lasst uns bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Sonntag, so haben wir gehört, beginnt das neue Kirchenjahr. Ein Übergang, den man sich immer wieder vor Augen halten sollte, auch wenn die Kalender erst in einem Monat überall ausgetauscht werden. Ein Übergang, bei dem der Blick nicht nur nach vorne geht, sondern auch zurück. Und für mich persönlich ist da die Erinnerung an den ersten Advent heute vor einem Jahr, als ich meinen letzten Gottesdienst sozusagen als richtiger Pfarrer in der Versöhnungskirche in Memmingen gehalten habe und der Dekan mich in den Ruhestand verabschiedet hat. Das ist schon wieder ein Jahr her. Was glauben Sie, wie viele Gottesdienste ich inzwischen schon wieder gehalten habe? Es lässt einen nicht los. Aber die Frage, die sich bei einem Übergang stellt, wie war dieses Jahr? Nicht für mich, ich bin da eher das kleinste Glied. Die Pandemie hat damals vor einem Jahr schon unser Leben bestimmt. Eine extreme Situation. Wir waren alle auf die unterschiedlichste Weise herausgefordert und nicht wenige sind auch daran zerbrochen. Es gab viele Gelegenheiten zum Lernen über uns selber, über die Gesellschaft, über das Vertrauen zum Staat, über die Rücksichtnahme untereinander und über die Welt. Und ich glaube, in solch extremen Situationen haben die Menschen die besondere Chance zu lernen. Denn viele sind sensibler, offener, verletzlicher, lassen sich leichter anrühren. Und extreme Situationen erleben Menschen auch beim Trauern. Da lassen sich ähnliche Reaktionen beobachten. Ich selber habe festgestellt, dass es verschiedene Phasen gab, mit dieser Pandemie umzugehen. Sie lassen sich vergleichen mit den Phasen, die für Trauernde von der Schweizer Forscherin Verena Kast beschrieben werden. Und die schreibt, die erste Trauerphase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Übersetzt für uns wären das die ersten Monate 2020. Das kann doch gar nicht sein, haben wir gedacht. Das kann doch gar nicht sein, dass so ein winzig kleiner Virus sowas bewirkt. Und wenn, dann doch sicher nicht bei uns in Deutschland. Das war doch noch nie so. In der zweiten Trauerphase kommen dann Gefühle. Wut und Zorn darüber, was jetzt auf einmal alles nicht mehr geht. Ich denke an die lang geplante Party zum 80. Geburtstag meines Schwiegervaters, die ausgefallen ist. Die Hochzeit meines Schwagers. Die Konfirmation eines Patenkindes. Urlaube, Besuche, verschiedene Konzerte, auf die man sich seit langem gefreut hat. Die Eröffnungsveranstaltung eines neuen Ladens. Und neben viel Zorn und Wut war ich auch immer wieder mal dankbar für alles, was man sich an Schönem erinnert. Wie toll war das früher bei den Festen zum Beispiel. Klar, man hatte immer den Stress, nichts auszulassen, nichts zu versäumen. Aber uns wurde da bewusst, wie schön das war. In der dritten Trauerphase geht es um Suchen und sich langsam trennen. Was kann ich bewahren von dem, was war? Auf was kann ich dauerhaft verzichten? Was kann ich loslassen? Was kann ich verabschieden? Und was an Neuem kann ich für mein Leben aufnehmen? Und in der vierten Trauerphase orientiert man sich neu und findet wieder einen Platz im Leben, von dem man es weitergeben kann. Wir werden mit dieser Pandemie und was sie bewirkt hat, lernen zu leben. Und das sicher noch eine ganze Weile. Natürlich sind diese Phasen nicht fest. Man wird schwer ganz deutlich sagen können, so, jetzt trete ich in die Phase Wut ein und jetzt kommt die Annahme. Das ist eher ein Werden, ein Prozess. Und es kann auch immer wieder zwischen den einzelnen Phasen hin und her wechseln. Aber ich konnte zumindest diese Phasen bei mir feststellen. Und ganz besonders oft war ich zornig und wütend. Und manchmal war es kalter Zorn, der mich stumpf und lethargisch gemacht hat. Manchmal war es der Zorn, wenn wieder mal was nicht funktioniert hat. Und wenn aufwendige Planungen vom nächsten Lockdown, egal ob Leid oder nicht, einfach kaputt gemacht wurden. Wenn wieder einmal die Absage einer lang geplanten Feier im Briefkasten lag. Ja, wenn eine Familie wieder einmal entscheiden musste, wer in die Trauerhalle mit hinein durfte und wer nicht. Und wie Rumpelstilzchen bin ich dann so, oder wie der Tiger im Käfig, durch den Tag gestampft, hilflos und voller Wut. Und am wenigsten mochte ich den Satz, wir holen das nach. Ich halte das für Unsinn, für Quatsch. Man kann vieles eben nicht nachholen. Es gibt vielleicht Neues, was man tun kann. Aber das Leben lebt sich vorwärts und nicht zurück. Und die Wut war mir aber auch von den verschiedenen Phasen die liebste. Denn danach folgte oft eine positive, eine kreative und produktive Phase. Auch Gott wird in der Bibel immer wieder als zornig und wütend beschrieben. Allein die Psalmen erwähnen den Zorn Gottes so an die 50 Mal. Und Gott ist da nicht der liebe Gott. Er ist nicht friedlich, sondern schnaubend vor Rage, außer sich vor Wut. Und sein Zorn bringt häufig Vernichtung und Verderben. Genau verstehen kann man den Zorn Gottes oft nicht. Er bleibt verborgen. Aber die Hoffnung bleibt, dass zumindest solange noch Zorn da ist, der Weg offen dafür steht, dass Gott absieht von seinem Zorn. Da besteht also noch eine Beziehung, auch wenn sie oft am Seidenfaden hängt. Ob auf Gottes Zorn wohl auch eine kreative, produktive Phase folgt? Wenn ja, dann muss das betende Volk Israel offensichtlich gerade noch auf diese kreative, produktive Phase warten. Sie hatten die Wut und den Zorn Gottes erlebt, mussten ihr Land verlassen, lebten lange Jahre im Exil in der Fremde und kamen dann zurück in ein zerrüttetes, kaputtes Land. Und jetzt sollte es eigentlich aufwärts gehen, so hatte Gott versprochen. Aber irgendwie kam nichts Gutes von oben. Und deswegen beginnen die Betenden, Gott daran zu erinnern, was er versprochen hatte. Ich lese aus Psalm 85. Herr, du hast dein Land wieder lieb gewonnen und das Schicksal Jakobs zum Guten gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben. Und alle Sünden hast du ihm verziehen. Du hast deinen ganzen Ärger zurückgenommen und deinen glühenden Zorn verrauchen lassen. Gott, du bist unsere Hilfe. Stelle uns wieder her. Sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer zornig sein auf uns? Ja, soll sich dein Zorn auch noch ausdehnen? von der einen auf die nächste Generation? Willst du uns nicht neues Leben schenken? Dann wird sich dein Volk über dich freuen. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, sieh uns an. Ich will hören, was Gott dazu zu sagen hat. Der Herr redet vom kommenden Frieden zu seinem Volk und zu seinen Frommen. Nur sollen sie nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit. Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die ihn verehren. Und so wird seine Herrlichkeit wieder in unserem Land wohnen. Güte und Wahrheit finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wächst aus der Erde empor, Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit geht vor seinem Angesicht her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. In einer Situation großer Verlassenheit wird Gott also geradezu beschworen, dass sein Zorn doch endlich verraucht ist und der Ärger aufgegeben. Du hast uns wieder lieb gewonnen. Du hast vergeben, hast verziehen. Du hast den Zorn aufgegeben. Was steht hinter diesen knappen Sätzen? Da geht es um sogenannte babylonische Exil. Ein katastrophales Ereignis in der Geschichte des Volkes Israels, einschneidend und verändernd. Man hat es nicht für möglich gehalten, dass die Babylonier, ein fremdes Volk, einmal die Oberschicht Israels oder genauer Judas nach Babylon in die Gefangenschaft führen würde. Dass sie das verheißene Land einfach zurücklassen mussten, es ihnen weggenommen wird. Dass der Tempel, wo man Gott anbetet, zerstört werden könnte. Aber so ist es passiert. Zwischen 597 und 587 vor Christus begann das babylonische Exil, die Gefangenschaft, und löste eine große Krise aus. Für alle unter uns, die wir deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, wird dies vielleicht jetzt die Corona-Pandemie sein. Ein einschneidendes Ereignis, das das Leben, unsere Kultur, unser Selbstverständnis, unsere Sprache nachhaltig verändert. Aber ein Unterschied bleibt für mich neben anderen wichtig. Das Volk Israel deutet die Gefangenschaft als Folge von Gottes Zorn. Wie die Pandemie zu deuten ist, bleibt offen. Nach rund 70 Jahren Gefangenschaft an den Flüssen Babylons kam für das Volk Israel die Wende. Und wieder trat ein Prophet auf. Jesaja kündigt das Ende der Gefangenschaft an. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet freundlich mit Jerusalem. Und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Das war der Anfang der Rückkehr. Es sollte eine triumphale Heimkehr werden, aber so war es halt doch nicht. Denn in Israel hatte man nicht unbedingt auf die Heimkehrenden gewartet. Und das Leben in der alten Heimat gestaltete sich ziemlich mühsam. Und der eine oder andere hat sich sicher gefragt, warum sind die denn nicht in Babylon geblieben? Ist das jetzt gerecht? Tja, eine schwierige Frage. Was wir für Diskussionen darüber in unserem Land in diesen zurückliegenden Zeiten hatten. Wer darf wann geimpft werden? Geht es um Gerechtigkeit oder geht es um Schnelligkeit? Wann ist Rücksicht angebracht und wann Logik? Keine einfachen Fragen und auch nicht einfach nachzuvollziehen. Der gesellschaftliche Friede war und ist bedroht. Ist das gerecht? Die Frage führt mich aber nicht weiter. Was kann man also sonst sagen? Es ist klar, der 85. Psalm gehört dem betenden Volk Israel. Aber die Worte tun auch mir gut. Klagen und weinen und über Gottes Zorn sprechen dürfen. Darüber, dass ich oft nicht verstehe, wie Gott ist. Das habe ich in dieser Zeit neu schätzen gelernt. Dass wir nicht alles erklären können. Dass wir oft einfach nur da sein können und mit aushalten. Und dass ich trotzdem vertrauen kann, dass Gott in sich Liebe trägt und rettet, auch wenn wir das nicht direkt erfahren. Das ist schwer. Beten für etwas, einen Graben aushalten, Gott anflehen, und sich trotzdem weit weg fühlen von ihm. Beides geht. Beides ist möglich. Und so bin ich mit dem Psalmbeter froh, mit dem betenden Volk, jemanden zur Seite zu haben, dem es ähnlich erging. Und der sich nicht schämte, diese Worte an Gott zu richten. Der sich traut, ihn zornig zu nennen, weil es sich eben genau so anfühlt. Und vielleicht hat der Psalmbeter schon zu einer Phase gefunden, in der er annehmen kann, was ist, und sein Leben neu ausrichten kann. Eine Phase, in der für ihn klar wurde, wohin es gehen kann und was er dafür braucht. Für all diese widerstreitenden Gefühle und Zustände der verschiedenen Phasen finden sich besonders in den Psalmen Worte und Bilder. Und ich kann mir diese Worte und Bilder behutsam ausleihen, in allen Phasen, die ich mit der Pandemie erlebe. Die Psalmen finden Worte für das, was mir schwerfällt anzunehmen. Und mit den Psalmen kann ich lernen, die Größe Gottes und auch seinen Zorn zu akzeptieren. Denn es bleibt die Hoffnung, dass der Zorn nicht der letzte Akt Gottes ist. Gottes Liebe reicht weiter. Und es heißt ja im Psalm auch, Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Ein wunderschönes, ein starkes Bild, auf das ich meine Zuversicht setze. Und noch weiter hat Gott seine Geschichte der Liebe zu den Menschen geschrieben, in seinem Sohn, der zu uns auf die Erde kam und dessen letzte Worte vor seinem Tod aus dem Psalmen kamen. Amen.
Es ist noch Folgendes bekannt zu geben. Die Einlagen der letzten Woche betrugen insgesamt 154,50 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für Brot für die Welt bestimmt. Mehr als 1500 Projekte weltweit werden damit unterstützt. Die Aktion Brot für die Welt setzt sich seit 1959 gemeinsam mit Projektpartnern weltweit für die Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit ein. Für diese Arbeit braucht Brot für die Welt Unterstützung. Bitte helfen Sie mit, damit Menschen die Chancen auf ein Leben in Würde haben. Diesen Monat werden statt der Missionsgaben für unsere Band Hansing im Boot hier beigesteuert und unterstützt. Die nächsten Gottesdienste, ja, Sie hören richtig, Dienste, sind am kommenden Sonntag, den 5.12., und zwar wieder zwei, einmal um 9.30 Uhr und um 11 Uhr, wegen der epidemischen Lage des Kirchenvorstandes umswitchen müssen. Bei uns wird dann da sein, am kommenden Sonntag, Prädikant Klaus Steiner. Ist aus unserer Mitte noch etwas mitzuteilen? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lassen Sie uns beten. Guter Gott, wie schön sind im Advent die Vorfreude und die kindliche Geborgenheit darin. Ich bin kein Kind mehr, aber ich erinnere, wie es war. Sei mit allen, die nur noch ihre Erinnerung haben. Sei mit allen, die sich vor dem Heute und dem Morgen fürchten. Mich trennt vieles vom weihnachtlichen Geheimnis. Das Gefühl könnte ausbleiben. Sei mit allen, die ihr Herz nicht öffnen können oder wollen. Sei mit allen, die ihre Erwartungen hochgesteckt haben. Ich schmücke mein Zuhause, ich zünde Kerzen an. Das sind Äußerlichkeiten. Sei mit allen, deren Seele sprachlos ist. Sei mit allen, die Weg und Weisung brauchen. Der Himmel spiegelt sich noch in der kleinsten Pfütze. Geheimnisvoll kommst du auf die Erde. Sei mit allen, die oben sind und Angst haben vor Abstieg. Sei mit allen in Politik und Verwaltung. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Stimmen wir ein in die alten Worte des Liedes: Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Musik. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Mitwirkenden in diesem Gottesdienst bedanken. Ihnen wünsche ich einen guten Nachhauseweg und eine gesegnete Adventszeit. Bitten wir Gott dazu um seinen Segen. Gott segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.